ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Dass in Berlin die Mieten steigen, ist nun wirklich keine Nachricht mehr. Klar steigen die. Wer auf Wohnungsportalen sucht, findet häufig Angebote bis zu 20 Euro pro Quadratmeter. Da wirkt es fast surreal, dass der neue Mietspiegel für Berlin eine mittlere Netto-Kaltmiete von unter 8 Euro ausweist. Wie passt das zusammen? RBB24-Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel.
Obwohl der Mietspiegel ein Werk mit vielen Zahlen ist, wird mit Spannung vor allem immer auf eine geblickt, die mittlere ortsübliche Vergleichsmiete. Sie liegt in Berlin nach der jüngsten Erhebung nun bei 7,71 Euro und ist damit um 7% gestiegen seit 2024. Von einem moderaten Plus spricht Wohnsenator Christian Gäbler.
Ich denke, mit den 50 Cent in 2 Jahren stehen wir eher im mittleren Bereich, was Mieterhöhungen angeht. Und es zeigt sich, dass im Bestand wir mit 7,71 Euro im Median immer noch sehr niedrig liegen, bundesweit im Vergleich.
Der Mittelwert hat allerdings mehr symbolische Bedeutung. Denn für die konkrete Wohnung spielen Baujahr, Ausstattung und Lage eine entscheidende Rolle. Und da sind die Unterschiede diesmal besonders groß. Eine Bewertung falle schwer, sagt deshalb Mietervereinsgeschäftsführerin Wiebke Werner.
Wir haben auf der einen Seite einen relativ moderaten, durchschnittlichen, ortsüblichen Vergleichswert von noch unter 8 Euro. Aber was wir auch als sehr problematisch sehen, ist die Entwicklung der Oberwerte in einigen Baualtersklassen. Da geht wirklich die Post ab, vor allen Dingen in den Baualtersklassen, in denen die Mietpreisbremse keine Anwendung findet, nämlich dem Neubau seit 2014.
Heißt, beim Neubau zogen die Mieten kräftig an. Trotz allem hält sie den Mietspiegel für ein gutes Abbild des Wohnungsmarktes, allen horrend hohen Angebotsmieten auf Online-Portalen zum Trotz. Denn diese Angebote stellen nur einen Ausschnitt des Marktes dar. Sehr viele Wohnungen, die wieder oder neu vermietet werden, tauchen gar nicht erst in Anzeigen auf, weil Vermieter keine Lust haben, auf hunderte Interessenten zu reagieren, sondern sich lediglich stabile Mieteinnahmen wünschen. Gleichzeitig fließen in den Mietspiegel die Daten von rund 17.000 Mietwohnungen ein, eine ziemlich große Datenbasis. Sowohl Mieter- als auch Vermieterorganisationen haben den neuen Mietspiegel wieder unterschrieben. Damit gilt er als qualifiziert, als anerkannt, was ihm bei Mietstreitereien, die vor Gericht landen, ein höheres Gewicht verleiht. Aber auch bei Neuvermietungen spielt er eine Rolle. Denn die bundesweite Mietpreisbremse schreibt vor, dass, von Ausnahmen abgesehen, neue Mieten maximal 10% über der ortsüblichen Miete liegen dürfen. Wer die eigene Miete überprüfen will, etwa weil jetzt eine Mieterhöhung ins Haus flattert, kann dafür den Online-Rechner der Senatsstadtentwicklungsverwaltung nutzen.
Und den findet man unter mietspiegel.berlin.de. Thorsten Gabriel war das über den neuen Mietspiegel, der seit heute gilt. Wie sollen wir in Zukunft über die Nazi-Geschichte sprechen? Wichtig sei zeitgemäße Bildungsarbeit. Darum ging es heute, als Karin Prien, die Bundesbildungsministerin, in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen in Oranienburg war. Für die Ministerin war es der Antrittsbesuch in Brandenburg. Ministerpräsident Woidke war auch dabei. Und RBB24-Reporter Thorsten Südow.
Jugendliche und Erwachsene aus den Niederlanden, Deutschland, aus Israel und weiteren Ländern gehen wie Bundesbildungsministerin Karin Prien von der CDU und der Brandenburger SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke in der Maiwärme über das Lagergelände der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. In der Baracke 38, in der jüdische Häftlinge unter menschenverachtenden Bedingungen leben mussten, berichtet Astrid Ley von der Gedenkstätte über eine neue Ausstellung, die auf neue Art Erinnerung wachhalten soll.
Wo Familien, also Nachkommen von ehemals aus Deutschland vertriebenen oder in Deutschland ermordeten jüdischen Gefangenen von Sachsenhausen, die Geschichte ihrer Familien aufgearbeitet haben und sie in einer Ausstellung erzählen.
Mit persönlichen Schilderungen gelinge es, junge Leute zu erreichen, sagt Ley.
Um junge Menschen total ranzukommen, ja, weil es einfach eine Aktualität. Dieses Thema ist nicht tot, es ist nicht Geschichte, sondern es hat mit vielen Menschen heute noch zu tun.
Mehr als 200.000 Menschen aus vielen Ländern Europas sind von 1936 bis 1945 von den Nazis nach Sachsenhausen verschleppt worden. Zehntausende verhungerten hier oder wurden ermordet. Bundesbildungsministerin Prien sagt zu, dass der Bund weiter seinen finanziellen Beitrag von etwa 5 Millionen Euro Euro jährlich zum Erhalt des Erinnerungsortes leisten werde. Mit den Bildungsministern der Länder wolle sie daran arbeiten, mit digitalen Angeboten jugendgemäße Informationen zur Geschichte des NS-Terrors anzubieten, auch weil es immer weniger Zeitzeugen für direkte Gespräche gebe.
Dass wir jungen Menschen vermitteln, welches unfassbare Privileg es ist, in einem freien Land zu leben, in dem Menschenrechte geachtet werden, in dem rechtsstaatliche Grundsätze geachtet werden und der eben nicht Willkür und Terror herrschen.
Gedenkstättendirektor Axel Drehkoll äußert sich zufrieden, wünscht sich aber mehr Unterstützung, angefangen bei mehr pädagogischem Personal für Führungen.
Die historischen Relikte sind ja auch der authentische Beweis dafür, dass es diese Konzentrationslager wirklich gegeben hat. Wir sollten uns aber nichts vormachen. Wir brauchen selbstverständlich die Schulen vor allem, aber auch die Elternhäuser, weil wir alleine als Gedenkstätten werden keine Menschen verändern, auch nicht durch einen Besuch von 4 Stunden.
Ministerin Prien informiert in Sachsenhausen auch, dass sich Vereine und Initiativen ab Juni für Projekte des Programms Demokratie leben neu bewerben können.
RBB 24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow war das. Sie sind fleckig, immer in großen Gruppen unterwegs und vor allem haben sie Haare. Eichenprozessionsspinner. Diese Raupen haben sich wieder ganz besonders in der Berliner Jungfernheide breit gemacht. Und es sind eben ihre Haare, die sie zur Gesundheitsgefahr machen. Das betrifft eine Kita besonders, die mitten im Volkspark Jungfernheide liegt. RBB 24 Inforadio-Reporter Nico Hecht.
Die Kita Erlebniswald liegt mitten im Volkspark Jungfernheide. Im Garten Wippe, Sandkasten und Klettergerüst unter mehr als 40 großen, dicken Eichen. Ein Idyll. Eigentlich. Denn im Moment suchen die Erzieher gerade dringend nach Ideen, wie sie die Kinder vor den Raupen des Eichenprozessionsspinners schützen können, sagt Kita-Leiterin Julie Brun.
Sie krabbeln auf dem Boden, sie krabbeln an den Häuserwänden, sodass die Kinder in Berührung damit kommen und dann starken Juckreiz verspüren, aber auch Atemwegsinfekte vorweisen.
Letztes Jahr hat die Kita deswegen mehr als 2 Monate schließen müssen. Dieses Jahr bleibe sie offen, aber die Kinder können den Kita-Waldgarten nicht betreten und Vlies vor den Fenstern sollen die Raupen Brennhaare draußen halten. Denn die können sich mit Widerhaken in die Haut krallen und sondern ein Nesselgift ab, so die Kita-Leiterin.
Man bekommt Ausschlag, Pusteln, gerne am Hals, am ganzen Körper.
Bei Allergikern kann es zu schweren Schocks kommen. Die Anwohner des Volksparks haben bereits letztes Jahr über wochenlang anhaltende Hautausschläge geklagt. Sie fordern nun vom Bezirk mehr gegen die Raupen zu tun, als befallene Eichen abzusperren, sagt Anwohnerin Angelika Ernst.
Es bringt rein gar nichts, wenn man da irgendwelche roten Flatterbänder um Bäume wickelt, wenn sich die Härchen trotzdem über die Luft übertragen. Ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr viel, viel schlimmer ist und es passiert halt einfach kaum etwas.
Das Grünflächenamt von Charlottenburg-Wilmersdorf widerspricht und teilt mit, man beauftrage Firmen, um die Raupen abzusaugen. Im Waldhochseilgarten in der Jungfernheide machen das die Betreiber auch selber, um diesen Bereich möglichst sicher zu kriegen. Chemische oder biologische Mittel zu sprühen, habe die obere Naturschutzbehörde allerdings nicht erlaubt, so der zuständige Stadtrat Oliver Schrufenegger von den Grünen. Auch weil die Mittel ihrerseits zur Gesundheitsschädigend seien, dass man den Volkspark zeitweise ganz abriegeln müsste. Unmöglich, meint der Stadtrat. Außerdem könne der Bezirk die Kosten nicht stemmen.
Selbst wenn wir unseren gesamten Etat der Grünflächenpflege da reinstecken würden, würden wir nicht 10.000 Eichen bearbeiten können. Und nach der Stellungnahme der Gesundheitsverwaltung, die eben sagen, keine massive Gesundheitsgefährdung, keine Lebensgefährdung, haben wir keine Basis mehr, um Millionenausgaben zu rechtfertigen.
Schwerwiegende Probleme, so die Einschätzung, wie Atemnot und Fieber verursachen die Raupen nur in Ausnahmefällen. Und die Hautausschläge würden in der Regel in 2 Wochen verschwinden. Klingt nicht danach, dass die Anwohner der Jungfernheide künftig auf eine rigorosere Bekämpfung hoffen können.
Unser Reporter Nico Hecht war das. Wie passt das zusammen? Weniger russisches Öl in Brandenburg sorgt für mehr Schadstoffe? Das ist interessant. Die PCK-Raffinerie in Schwedt hat ein Problem mit dem Ausstoß von Schwefeloxid, reißt immer wieder Grenzwerte. Seit dem russischen Ölembargo. Darum gibt die Raffinerie jetzt viel Geld für neue Anlagen gegen die Schadstoffe aus. Martina Rolke aus dem RBB-Studio Frankfurt-Oder erklärt die Hintergründe.
PCK-Geschäftsführer Ralf Scheirer hält eine Flasche mit reinem Schwefel in den Händen. Dieser Stoff entsteht als Nebenprodukt bei der Rohölverarbeitung in der PCK-Raffinerie in Schwedt. Künftig soll deutlich mehr davon herausgefiltert werden, um die Umweltbilanz der Raffinerie zu verbessern. 40 Millionen Euro investiert die PCK in 2 neue Anlagen zur besseren Entschwefelung. Gestern war Spatenstich. Hintergrund ist die Umstellung nach dem Ölembargo 2023. Statt russischem Rohöl verarbeitet die Raffinerie inzwischen viele verschiedene Sorten aus aller Welt. Dadurch steigt zeitweise die Schwefeldioxidemission, sagt Ralf Scheirer.
Also wir sind jetzt in der Lage, einfach variabler und flexibler darauf zu reagieren, was die Rohölauswahl anbelangt. Ja.
In Deutschland gilt ein Grenzwert von 600 Milligramm pro Kubikmeter Rauchgas. Diesen konnte die PCK nicht immer einhalten. Die Lösung eine Ausnahmeregelung für das Unternehmen bis zu 1000 Milligramm. Im vergangenen Jahr wurde diese 27 Mal genutzt. Dabei habe aber keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden, sagt Frank Beck aus dem Umweltministerium.
Wir sind ganz weit weg von Wirkungen, die in irgendeiner Weise emissionsseitig und schon gar nicht gesundheitlich zu messen wären.
Die höheren Emissionen sorgten in Polen für Kritik. Behörden und Regierung befürchteten Auswirkungen in der Grenzregion und warfen Deutschland vor, nicht ausreichend über die Belastung informiert zu haben. Der Vizebürgermeister von Widochowa, Andrzej Stachura.
Die Reduzierung der Schwefeldioxidemissionen wird sich positiv auf die natürliche Umwelt sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite auswirken.
Schon in diesem Jahr soll die erste Anlage in Betrieb gehen.
Die PCK-Raffinerie in Schwedt will künftig weniger schädliche Emissionen haben. RBB24-Reporterin Martina Rolke war das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Susanne Heim und Silja Sodke. Sie kochen gerne zusammen. Der 61-jährige Matthias Kitzing aus Berlin und der 17-jährige Musa aus Guinea. Heute gibt's mal wieder Spaghetti Bolognese.
Ich bin nicht so ganz so gut im Kochen, aber Musa hat total schnell gelernt. Und dann gab es ganz sicher beim ersten gemeinsamen Treffen gab es dann auch Bolognese. Und also nee, das ist so ein gemeinsames Lernen, gemütlich.
Ja, und ich schnippel
auch. Beim Abendbrot essen, und da kann man auch schwierige Themen besprechen.
Wenn ich nach der Schule nach Hause komme, muss ich selber kochen. Und wenn ich dann auch die Gelegenheit habe, mit jemandem anders zu kochen, das ist schon gut.
In Deutschland leben rund 22.000 unbegleitete minderjährige Geflüchtete, etwa 1.500 davon in Berlin. Sie kommen ohne Eltern an, ohne jemanden, der sie schützt, Entscheidungen trifft oder sie durch den Alltag begleitet. Musa ist einer von ihnen. Und genau hier beginnt ein besonderes Ehrenamt. Menschen, die freiwillig Verantwortung übernehmen und einem jungen Geflüchteten Halt geben. Matthias Kitzing ist einer von ihnen. Er übernimmt als ehrenamtlicher Vormund vor allem die rechtliche Vertretung von Musa. Doch zwischen den beiden ist längst mehr entstanden als nur ein formelles Betreuungsverhältnis. Gerade bereiten sie sich auf eine Anhörung vor dem Landesamt für Einwanderung vor.
Ja, genau, dass wir den Aufenthaltstitel bekommen und auch erklären können, was du alles geschafft hast und dass du da richtig guten Ausbildungsplatz hast, ganz sicher, dass du die Sprache kannst, dass du integriert bist. Ich bin immer wieder beeindruckt.
Guinea liegt in Westafrika und gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Dort wuchs Musa ohne Familie auf. Seine Eltern hatten ihn nach ihrer Trennung weggegeben. Mit 15 machte er sich allein auf den Weg nach Europa. 3 Monate lang war er unterwegs durch die Wüste und über das Mittelmeer.
Erstmal von Guinea bis Tunesien ist erstmal ein sehr langer Weg, auch schwerer als hier, deswegen für mich alleine von Italien oder von Basel bis hier war nicht so schwer im Vergleich von den anderen.
Der Berliner Matthias Kitzing arbeitet seit über 30 Jahren in der Jugendhilfe. Als immer mehr Geflüchtete nach Deutschland kommen, merkt er, er will sich persönlich engagieren für junge Menschen, die ohne ihre Eltern kommen. In Absprache mit seiner Frau entscheidet sich der dreifache Familienvater, sich um Musa zu kümmern.
Eigentlich haben wir jetzt ein Kind mehr, so von der Verantwortung, aber Musa hat so viel eigene Erfahrung und ist so selbstständig unterwegs. Von daher ist es einfach, genau, es ist ein Mensch, der auch Kontakt zur Familie bei uns, das war völlig offen.
Zusammengebracht wurden die beiden von Akinda, einem Verein, der ehrenamtliche Vormundschaften vermittelt. Beim ersten Treffen hatte Musa gleich ein gutes Gefühl.
Also ich fand ihn sehr offen und sehr nett. Und ja, deswegen habe ich mich sofort entschieden. Also die hatten gesagt, hey, du kannst überlegen. Und danach schreibe ich, nee, ich glaube, passt schon.
In Guinea ist Musa nie zur Schule gegangen. Unterricht hat er erst in Deutschland kennengelernt.
Guten Appetit.
Guten Appetit. Ich bin gespannt, wie es schmeckt.
Ja. Heute spricht der 17-Jährige Deutsch, hat einen Schulabschluss gemacht und beginnt im September eine Ausbildung zum Elektroniker.
Ich glaube, diese Wissbegierigkeit, die Neugier, dieses mutig einfach, das war eine Riesenchance. Und dass er die Sprache so gut kann und die er schon auf der Flucht gelernt hat, sehr zielstrebig, das ist nicht selbstverständlich, aber es hat ihm Wege geöffnet.
Musa hat vieles ganz allein geschafft. Matthias Kitzing sieht seine Rolle als Vormund vor allem darin, Musa beim Erwachsenwerden zu unterstützen und das, ohne ihm etwas vorzuschreiben.
Ich habe nie eine Ansage gemacht, weil ich immer gesagt habe, Musa hat es bis hierher geschafft. Das muss mit Beteiligung und Überzeugung funktionieren. Und es war gut. Ich war da eher nur Begleiter.
Aber sicher auch ein großer gefühlter familiärer Halt für den 17-Jährigen. Und genau so wird Matthias Kitzing Musa auf seinem weiteren Weg in Deutschland begleiten.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.